Hallo bei der neuen Ausgabe von Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich heute auf einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich habe ihn vor ein paar Monaten getroffen und ich sag's euch, es hallt immer noch nach, was er gesagt hat, also freut euch drauf, was ihr gleich zu hören bekommt. Er ist gebürtiger Vietnamese, ist aber auch in Wien zur Schule gegangen. Das ist der Grund, warum er auch so wundervoll Deutsch spricht. Und er war ganz viele Jahre für das Internationale Rote Kreuz tätig. Und in dieser Tätigkeit, da war er in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt und hat unglaublich viel Leid gesehen. Und irgendwann dann hat er für sich beschlossen, es ist zwar schön, etwas gegen das Leid der Menschen zu tun, es wäre aber doch noch schöner, etwas gegen die Ursache dieses Leids zu tun, damit eben dieses Leid gar nicht erst entsteht. Und so ist er ins Königreich Bhutan gekommen und hat dort das nationale Glückszentrum aufgebaut. Oder eben anders gesagt, er war Glücksminister. Heute berät er Unternehmen, Organisationen und Institutionen zum Thema Glück, Glück der Menschen, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich macht, wie man eine ganze Nation glücklich machen kann. Und auch wir haben geplaudert über die Kriterien. Ja, was macht denn Menschen überhaupt glücklich? Was kann denn ein Staat, eine Organisation tun, damit es den Menschen besser geht, damit sie sich wohlfühlen? Er erklärt uns das Bruttonationalglück im Gegensatz zum Bruttonationalprodukt. Ja, und er verrät uns natürlich auch, was ihn persönlich glücklich macht. Freut euch auf eine wunderbar interessante und glückliche Folge. Viel Spaß bei Club der Cleveren X, Dr. H. Win To. Viel Spaß. Jetzt kann man uns ja nicht sehen. Wir sitzen ja hier und nehmen einen Podcast auf. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Raum bei der Werbeagentur Reichel & Partner in Linz. Und mir gegenüber sitzt ein Mensch, der eine unglaubliche Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlt. Und ich denke mir, wenn man sich so viele Jahre mit Glück befasst und nicht nur mit dem eigenen Lebensglück, sondern mit dem Glück einer ganzen Nation, wenn man weiß, wie sich dieses Glück zusammensetzt, welche Bausteine man hat, welche Schräubchen man drehen kann, damit es glücklicher wird, da stelle ich mir die Frage, sitzt mir gegenüber heute der wahrscheinlich glücklichste Mensch der Welt?
Das ist eine schwere Frage zu beantworten. Also ich muss sagen, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Und wie Sie sagen, die Aufgabe, die ich habe, ist eine der schönsten Aufgaben, die man haben kann, sich mit dem Glück der Menschheit und sogar des Planeten zu beschäftigen. Und es geht mir nicht in erster Linie nur um mein persönliches Glück, sondern wirklich um die Frage, wie kann man Glück und Wohlbefinden im Mittelpunkt alle menschliche Tätigkeiten, sei es in der Bildung, im Unternehmen oder auch in der Gesellschaft. Denn ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, die mit sehr starken Herausforderungen konfrontiert ist. Wir sehen ja, jetzt sind wieder Konflikte und ökologische Krise und so weiter. Und gerade in Zeiten von großen Herausforderungen scheint es mir sehr wichtig zu sein, sich auf das Urmenschliche zu konzentrieren. Und Glück gehört einfach dazu.
Ich fange immer ganz gerne so ein bisschen von vorne an. Jetzt sind Sie gebürtiger Vietnamese. Sie haben den Vietnamkrieg mitbekommen. Sie waren sehr lang für das Internationale Rote Kreuz tätig, waren da wirklich in den Krisengebieten dieser Welt, haben ganz viel Leid gesehen. Wie kam denn der Weg vom quasi Leid lindern zum Glück suchen und finden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die zwei sind sehr eng verbunden, denn für mich ist Glück nicht nur so ein oberflächliches Gefühl, so feel good, ja, sondern in mir stieg diese Frage nach dem Glück aus dem Erleben des Leides. Und wie Sie es gesagt haben, ich war viel in Kriegsgebieten unterwegs für viele Jahre, habe sehr viel Leid erlebt, Leid von Menschen, Leid von ganzen Gesellschaften, aber auch Leid von unserem Planeten. Und obwohl die Arbeit, die ich machte, ich als sehr sinnvoll empfand, ist es natürlich, ja, Menschen in Kriegsgebieten zu helfen, Flüchtlingslager aufzubauen und zu versuchen, die Zivilbevölkerung zu schützen und so weiter. Das ist alles gut und sinnvoll. Aber um ein Bild zu geben, ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen wie wenn man Menschen, die im Fluss gefallen sind, versucht wieder rauszunehmen aus dem Fluss. Und das muss man natürlich und das ist sinnvoll und gut. Aber die Frage, die mir dann immer mehr aufkam, war, kann man sozusagen flussaufwärts gehen und verhindern, dass sie in erster Stelle in den Fluss hineinfallen? Das heißt, kann man Systeme, Strukturen aufbauen, die zu weniger Konflikt führen, die eben das Wohlbefinden und das Glück der Menschen stärker mit einbeziehen? Und so war eigentlich das Erleben des Leides, das mich dazu geführt hat, mich zu fragen, was wäre denn den Gegenpol dazu? Das heißt, wie kann man Glück fördern? Und so kam ich auf Bhutan, der das erste Land ist, das im Bruttonationalglück anstatt Bruttoinlandsprodukt im Mittelpunkt seiner Entwicklung stellte. Und so war eben der Weg von Kriegsgebieten zum Happiness Country.
Das ist ja eigentlich wunderschön, weil viele würden vielleicht den Mut verlieren, wenn sie da an vorderster Front stehen und dieses Leid sehen. Sie nicht.
Es ist interessant. Man hat jetzt auch wissenschaftliche Forschungen gemacht, die gezeigt haben, dass es zwei mögliche Reaktionen gibt gegenüber dem Leid. Das heißt, wenn Menschen Leid erleben, also von anderen, ja, wenn man zum Beispiel Bilder zeigt oder Klänge, wo Menschen Leid anderer Menschen erleben und man tut sie dann in einen Brainscan, dann sieht man, die Teile des Gehirns, die aktiviert sind, sind die gleiche, die aktiviert werden, wenn man selber leidet. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, dass man so überfordert wird von dem Leid, den man wahrnimmt, dass man es nicht mehr ertragen kann. Und man sieht ja sehr viel Burnout und Stress in Gesundheitsberufe, aber auch bei Lehrerinnen und Lehrer, bei Care Professions, ja, Leute, die sich um anderen kümmern. Und das ist eine Gefahr, dass man dadurch, dass man mit sehr viel Leid konfrontiert ist, selber leidet. Aber man ist draufgekommen, es gibt eine zweite Art, sich mit Leid zu befassen. Und zwar, wenn die Wahrnehmung des Leids von anderen innerlich den starken Willen erregt oder bewirkt, helfen zu wollen, tätig sein zu wollen, was Gutes entgegenstellen zu wollen, dann sind die gleichen Teile des Gehirns aktiviert, die aktiviert werden, wenn man genießt, wenn man etwas Positives erlebt, ja. Und ich war ja Leiter der Ausbildung im IKRK, Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, und da wurde mir das klar, wenn wir Leute in Kriegsgebieten schicken, unsere Delegierten, wir müssen sie so ausbilden, dass sie nicht daran zugrunde gehen, ja. Das nennt man empathic distress, ja, empathischer Distress, also, dass man so viel leidet, dass man es nicht mehr aushalten kann, oder dass man ihnen beibringt, wie stärkt man die Mitgefühlskräfte, den Willen, anderen zu helfen. Und das bewirkt eigentlich das Gegenteil. Und ich glaube, ich habe es scheinbar geschafft, es bei mir selber zu tun.
Gut geschafft.
Denn diese ganzen Erlebnisse haben mich nicht demotiviert, haben mich nicht zynisch gemacht, haben mich nicht deprimiert, sondern haben in mir einen sehr starken Willen wachgerufen, möglichst was Positives, auch wenn bescheiden, aber was Positives in die Welt zu bringen.
Und das ist sehr schön. Jetzt haben wir über das Thema Glück wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden philosophiert. Es gibt der griechische Philosoph Aristoteles zum Beispiel hat sich der Frage gestellt, der für sich entdeckt hat, naja, der Mensch hat diese sinnstiftende Tätigkeit im Vergleich jetzt auch zu den Tieren und sieht darin eben das Glück der Menschen. In der Psychologie oder in der Wissenschaft haben wir uns ewig lang mit diesem Glücksbegriff gar nicht so beschäftigt. Jetzt habe ich gelesen, im 20. Jahrhundert, nämlich im gesamten 20. Jahrhundert, gab es 90.000 Publikationen zum Thema Depression, also das Fehlen von Glück, ja. Ungefähr 80.000 Veröffentlichungen über Angst und über Glück gab es nur 3.000 Aufsätze. Also dieses mal Glück zu hinterfragen auf einer wissenschaftlichen Ebene ist offenbar ein sehr junges Forschungsgebiet. Und natürlich stellt sich jetzt zu Beginn einmal die Frage, was ist denn überhaupt Glück? Weil wenn man selbst gefragt wird, na, bist du glücklich? Dann muss man ja auch mal kurz überlegen, bin ich im Großen und Ganzen glücklich? Wo bin ich nicht glücklich in Bezug? Auf was bin ich denn glücklich? Wie definieren Sie denn Glück auch jetzt auf eine Gesellschaft betrachtet?
Ja, es ist interessant, Sie haben Aristoteles erwähnt und schon die alten Griechen haben einen klaren Unterschied gemacht zwischen zwei Arten des Glück. Das eine ist Hedonia, also was, woraus wir Hedonismus herleiten. Und das ist ein Glück, was auf Vergnügen, Genuss, Spaß, also angenehme Erlebnisse beruht. Und das ist natürlich wunderbar und das sollen wir nicht unterschätzen. Wir wollen ja alle glückliche Momente und freudige Momente erleben und etwas genießen und so weiter. Aber das ist natürlich sehr individuell, sehr persönlich und sehr subjektiv und immer kurzlebig. Ja, das sind einfach Momente und dann vergeht das wieder. Das ist mehr auf der emotionalen Ebene. Und da kann man ja, man möchte ja nicht, dass mein Arbeitsgeber oder der Staat mir vorgibt, was mir Spaß machen sollte. Das wäre ja schrecklich. Eine Glücksdiktatur.
Oh, das wäre mal ein neuer Zugang.
Das wollen wir ja nicht, ja. Aber auch schon bei den alten Griechen gab es die Idee von Glück als Eudaimonia. Das bedeutet, Eu bedeutet schön oder in Harmonie und Dämon ist nicht ein Dämon, sondern das ist mein wahrer Selbst, meine Entelechie, mein höchstes Potenzial, und das heißt mit mir selber in Harmonie leben, also mit meinen höchsten Möglichkeiten, mit meinem höchstes Potenzial in Harmonie leben. Und Glück im Sinn vom Bruttonationalglück hat mit dieser Ebene zu tun. Und da unterscheiden wir von drei Komponenten sozusagen von Glück. Das eine ist eben mit sich selber in Harmonie leben. Das bedeutet, so zu leben, dass ich das Gefühl habe, was ich tue in meinem Leben, ist in Kohärenz mit meinen tiefsten Werten, mit dem, was mir wirklich am Herzen liegt, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe das Gefühl, ich kann einen positiven Beitrag leisten. Ich habe ein sinnvolles Leben. I have a purpose, ja, ein sinnstiftende. Und das ist das eine. Und das ist sehr wichtig natürlich, um ein grundsätzliches Glückgefühl zu haben. Was nicht heißt, dass man nicht hohe und Tiefen im Gefühlsleben hat. Das ist einfach menschlich, ja. Aber grundsätzlich hat man das Gefühl, mein Leben macht Sinn. Und dadurch, ich fühle mich in Kohärenz. Das setzt natürlich voraus, dass man sich die Zeit nimmt, sich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig? Ja, und vielleicht kommen wir darüber.
Ja, das ist in so einer schnelllebigen Zeit wie dieser, geht das vielleicht oft auch mal unter, dass man sich gar nicht die Frage stellt, was macht mich glücklich, was macht mir Spaß, wo sehe ich meinen Sinn im Leben, sondern dass man halt sagt, okay, heute in die Arbeit, morgen in die Arbeit, ein bisschen noch Hobbys, Familie und man vergisst fast ein bisschen auf sich selbst.
Genau. Und die zweite Dimension ist die Dimension von den menschlichen Beziehungen. Also in Harmonie leben mit seinen Mitmenschen und auch so die Beziehungen zu pflegen, dass sie wirklich auf Freundschaft und Liebe, Vertrauen, Treue basieren. Ja, also, und wir wissen ja aus unserer Erfahrung, wir haben auch sehr viele wissenschaftliche Daten darüber, die zeigen, dass diese Ebene des Lebens, also die Beziehungsebene, ausschlaggebend ist für das Wohlbefinden und Glück. Ja, und man weiß ja, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Umgebung, die perfekt ist, sagen wir auf Ferien, am Strand, 5-Sterne-Hotel, schönes Wetter, gutes Essen und Sie sind mit Ihren einen geliebten Menschen dort und dann haben Sie einen Streit. Ja, und dann der Strand, das gute Essen, die Sonne, der blaue Himmel, gilt nichts
mehr. Alles egal.
Alles egal. Ich leide nur noch. Ja, und so ist es ja. Ja, diese menschlichen Beziehungen sind ausschlaggebend. Ja, als ein anderer Beispiel, als ich im Roten Kreuz arbeitete, ich war ja viel unterwegs in den Kriegsgebieten, um mit unseren Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mich zu unterhalten, verstehen, was sie brauchen, ob die Ausbildung, die wir geben, die richtige ist und so weiter. Und was mich erstaunt hat am Anfang, war, dass die meisten uns gesagt haben, wenn es jemand schlecht ging, ja, die meisten haben gesagt, es ist nicht wegen dem Krieg, das ist ja die Arbeit, die ich machen will. Ich habe mich ja dafür beworben. Und wenn wir im IKRK einen Posten aufgemacht hatten, hatten wir 250 bis 300 Postulationen. Also es ist sehr schwer, so eine Arbeit zu bekommen. Ja, das heißt, die da waren, waren super motiviert, sehr gut ausgebildet. Ja, so dass für die, sie haben das erwartet. Sie sind im Kriegsgebiet, das ist ihre Arbeit. Aber wenn es im Team schlecht ging oder wenn ihr Manager sich unmenschlich verhandelt, das war unerträglich. Weil dafür hatten sie sich nicht beworben. Ja? Also das so, selbst in so extremen Situationen, die Qualität der menschlichen Beziehung ist ausschlaggebend. Also das ist eine zweite ganz wichtige Komponente. Ja? Und soziale Fähigkeiten können geübt, gelernt, gelehrt werden. Aber das tun wir leider in unserem jetzigen Bildungssystem kaum. Und das Dritte ist, und das wird immer wichtiger, weil wir ja in Klimawandel und ökologische Krise und so weiter, ist zu lernen, in Harmonie mit unserem Planeten zu leben, mit der Natur, mit der Umwelt. Denn wenn wir unsere Umwelt zerstören, wird es natürlich für niemanden mehr Glück geben. Also das ist so zusammenfassend, was wir jetzt im Zusammenhang mit Bruttonationalglück unter Glück verstehen. Mit sich selber in Harmonie leben, mit seinen Mitmenschen in Harmonie leben, mit dem Planeten in Harmonie leben.
Die Harmonie, ja, auf der Suche sind wir. Jetzt haben wir so ungefähr umrissen, was ist denn Glück überhaupt? Und um den Wohlstand einer Nation zu messen, schauen wir ja jetzt schon seit der Nachkriegszeit in Wirklichkeit immer auf einen Wert, und das ist das BIP. Und das war wahrscheinlich in der Nachkriegszeit noch legitim, denn mit dem Wohlstand, mit dem BIP ist natürlich auch der Wohlstand der Menschen gestiegen und vielleicht sogar auch das ein bisschen das Wohlbefinden. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten durchaus geändert. Sie haben das in Ihrem Buch auch so thematisiert. Früher war ja die Wirtschaft da, um den Menschen zu dienen. Und mittlerweile ist es so, dass die Menschen noch da sind, der Wirtschaft zu dienen. Wirtschaftswachstum ist also nicht unbedingt gleich Ausdruck des Wohlbefindens der Menschen. Und dementsprechend kann das BIP ja gar nicht die Messgröße sein, an dem man das Wohlbefinden misst der Menschen. Das hat übrigens auch schon Robert Kennedy 1968 in seiner Rede festgestellt als Präsident der Vereinigten Staaten, dass das BIP alles misst, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Unfassbar eigentlich, 1968. Und trotzdem hat es so lange noch gedauert, bis es tatsächlich auch einen World Happiness Report gegeben hat, den es mittlerweile gibt. Mhm. Wie kann man denn jetzt Glück tatsächlich legitim messen? Wie geht das?
Ja, es war, ich will ein bisschen zurückgehen, um das zu erklären. Es ist so, 2011 hat die königliche Regierung von Bhutan in der UNO eine Resolution vorgebracht. Das hieß Happiness and Wellbeing towards a New Development Paradigm, also Glück und Wohlbefinden als neues Entwicklungsparadigma. Und diese Resolution wurde angenommen und der damalige Sekretär, der Generalsekretär der UNO, Ban Ki-moon, hat dem Premierminister von Bhutan gesagt, also nächstes Jahr werden wir eine große Tagung, eine große Konferenz in der UNO in New York machen und wir wollen da uns überlegen, wie können wir diese Idee tatsächlich umsetzen, weil das ist ein bisschen eine abstrakte Idee, wie kann man das umsetzen? Und ein der Argumente war, ihr sagt, Bruttonationalglück ist wichtiger als Bruttonationalprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, aber Bruttoinlandsprodukt ist ja ein Messinstrument, ein statistisches Instrument und man kann nicht ein statistisches Instrument durch ein Ideal ersetzen. Man muss es durch ein besseres statistisches Instrument ersetzen. Und es waren zwei Argumente, warum Bruttoinlandsprodukt nicht zureichend ist. Das eine ist, Bruttoinlandsprodukt macht keinen Unterschied, ob das Wachstum dadurch geschieht, dass positive Elemente in die Gesellschaft wachsen. Sagen wir bessere Infrastrukturen, mehr Spitäle, bessere Schule, bessere Straßen oder so. Oder ob es negative Sachen sind, wie zum Beispiel, wir produzieren mehr Bomben, mehr Waffen oder, ja. Zum Beispiel in der EU wurde vor etwa, glaube ich, 6-7 Jahren entschieden, Drogenhandel und Menschenhandel müssen im BIP mit einbezogen werden. Logisch, weil das sind finanzielle Transaktionen und nicht kleine, große Transaktionen, ja. Und wenn man das eingeführt hat, ist der BIP gestiegen.
Und alle haben sich applaudiert.
Vielleicht. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es ist gestiegen.
Aber natürlich, man hat das Gefühl gehabt,
genau,
es ist besser.
Es ist gestiegen.
Ob es mit dem Wohlbefinden
zu tun hat. Aber für das Wohlbefinden, wir sind uns einig, dass es natürlich, je mehr Drogenhandel, je mehr Menschenhandel, mehr Beep, weniger Glück. Ja.
Umgekehrt, sehr, sehr viele Tätigkeiten, die unglaublich wichtig sind für das Menschenleben, werden nicht bezahlt. Zum Beispiel sich um Kinder kümmern, sich um kranke Verwandte kümmern, sich um die alten Eltern kümmern, als Freiwilliger in ein NGO arbeiten, also seine Zeit schenken und so weiter. In der Schweiz haben wir ausgerechnet, dass es im Jahr mehr ungezahlte Stunden gibt als gezahlte Stunden.
Ja. Ach, verrückt.
Ja. Und ein Großteil davon wird von Frauen getragen. Großteil davon, ja. Wenn die Wirtschaft diese ganze wenn jetzt alle Frauen und Männer, weil es gibt natürlich nicht nur Frauen, die das machen, sagen würden, okay, ich mache es jetzt nur noch, wenn ich gezahlt werde. Ja, also ich werde abrechnen. Ich habe mich in dieser Woche 24 Stunden um die Kinder gekümmert, mal X Franken oder Euro pro Stunde. Bitte, hier ist die Rechnung. Die Wirtschaft wäre gar nicht in der Lage, das zahlen zu können. Es sind mehr unbezahlte Stunden, Arbeitsstunden als bezahlte Arbeitsstunden. Das bedeutet, im BIP wird nicht gemessen, alle diese ganz wichtigen Elemente, die für das Wohlbefinden einer Gesellschaft so wichtig sind, aber nicht gezahlt werden. Also das sind die zwei sozusagen Unzulänglichkeiten des BIP. Und so, als die UNO dann gefragt hatten, wir sollen ein anderes Messinstrument entstehen, haben wir diese 9 Gebieten vom Bruttonationalglück entwickelt. Und wir behaupten nicht, dass das das Glück misst, sondern wir behaupten, das misst die Elemente, die für das Glück notwendig sind, wie Gesundheit, Bildung, psychologisches Wohlbefinden, Zeitverwendung, Gemeinschaftsgefühl, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter. Das sind alles Elemente, allein keins davon garantiert Glück. Aber diese Elemente sind alle nötig, damit wir ein gutes, glückliches, sinnerfülltes Leben führen können. Und das messen wir jetzt seit mehreren Jahren, sowohl in Bhutan, aber wir verwenden es auch für Unternehmen, für Schulen. Es hat sich gezeigt, dass man da wirklich ein viel klareres Bild hat, ob die Gesellschaft oder ein Unternehmen in eine gute Richtung sich entwickelt. Denn die große Verwechslung ist, dass man es ist eine Verwechslung zwischen Ziel und Mitteln. Geld ist wichtig als Mittel, aber das ist nicht das Ziel. Ja? Das Ziel ist, man möchte ein besseres Leben haben. Und man erhofft sich, durch mehr Geld ein besseres Leben zu haben. Aber Geld allein macht noch kein besseres Leben.
Und trotzdem ist es ja nach wie vor so, dass viele Unternehmen, und ich unterstelle es jetzt nicht jedem Unternehmen, aber es gibt mit Sicherheit viele noch, die sagen, es reicht am Ende des Monats den Lohn zu bezahlen und am Ende des Jahres möglichst viel Gewinn zu machen. Und dann mache ich vielleicht noch ein paar Incentives, zu sagen, okay, es gibt den Obstkorb einmal in der Woche und dann machen wir mal einen Betriebsausflug und einmal im Jahr mache ich ein Mitarbeitergespräch und eine Weihnachtsfeier und vielleicht gibt es nur einen kleinen Zuschuss für irgendeine Gesundenuntersuchung oder einen Gehaltboni und dann sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich. Jetzt machen wir so den Bogen schon Richtung Unternehmen, aber Geld allein kann es ja nicht sein. Macht ja nicht glücklich, oder?
Ja, es ist ja so, wir verbringen ein größter Teil unseres Lebens in der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz. Und ich finde immer zum Beispiel diese Idee von Work-Life-Balance ein sehr schlechter Begriff. Denn das würde heißen, 8 Stunden pro Tag lebe ich nicht. Und wenn ich aus der Arbeit komme, fängt mein Leben an, nicht wahr? Das ist doch ziemlich traurig.
Das stimmt.
Okay, ich verbringe 40 Stunden in der Woche auf einem Arbeitsplatz und das ist kein Leben.
Ja. Eigentlich trauriger Gedanke.
Das ist ein trauriger Gedanke. Also ich verstehe natürlich, was darunter gemeint ist und das ist natürlich legitim, ja. Aber ich finde, der Arbeitsplatz sollte ein Ort sein, wo man sich erfüllen kann, wo man das Gefühl hat, man hat die Möglichkeit, kreativ zu sein, innovativ zu sein, einen Beitrag zu leisten. Es ist sinnerfüllt. Wir haben gute Beziehungen. Ich freue mich, in der Früh hinzugehen Und meine einzige Motivation ist nur, naja, ich muss ja meine Rechnungen zahlen am Ende des Monats, also mache ich es halt. Aber im Grunde genommen, ich möchte am liebsten jetzt so schnell wie möglich aufhören. Ja. Das ist doch eine traurige Lebensweise. Ja. So dass ich glaube, wenn ein Unternehmen es schafft, den die Arbeitsumwelt so zu gestalten, dass die Menschen wirklich ein Gefühl der Erfüllung, dass es erst einmal eine gute, soziale, menschliche Atmosphäre ist, wo man freundschaftliche Beziehungen hat, wo man das Gefühl hat, man kann kreativ sein, man kann Ideen haben, man wird gehört, man wird wahrgenommen, man wird akzeptiert und unsere Arbeit trägt dazu bei, ein Stück weit die Welt besser zu machen. Das ist viel erfüllender als nur, okay, ich verdiene halt ein Gehalt.
Wie schafft man es denn als Unternehmen oder Organisation, hier einen ersten Schritt zu machen? Was wären denn so die Learnings jetzt auch aus Bhutan, wo man dann sagt, okay, das ist ein kleines Königreich im Himalaya, ist buddhistisch, also auch ganz anders als unsere Weltanschauung, hat eher verstaatlichte Betriebe, wenig Privatwirtschaft, also gar nicht so zu vergleichen. Wie schaffe ich es trotzdem, dieses Dinge für uns greifbar zu machen? Wie kann ich das umlegen, zum Beispiel eben auf meinen Betrieb? Was wären so die ersten Schritte, die ich setzen könnte?
Ja, ich war bis 2018 also Leiter vom Bruttonationalglückszentrum in Bhutan. Und dann habe ich mich entschlossen, aus Bhutan wieder wegzugehen, weil ich hatte das Gefühl, eigentlich die Welt braucht Bruttonationalglück mehr als Bhutan. In Bhutan geht's schon ziemlich gut.
Die waren schon glücklich genug.
Da brauchen sie mich nicht unbedingt. Aber und dann haben wir auf zwei Gebieten hauptsächlich gearbeitet, in der Bildung und in Unternehmen. Denn ich glaube, das sind die zwei sozusagen Felder, wo man einen gesellschaftlichen Wandel am stärksten bewirken kann. Bildung offensichtlich, denn da werden die nächsten Generationen ausgebildet und je nachdem, was für ein Mindset, was für ein Bewusstseinart die jungen Generationen haben, das wird ja ausschlaggebend sein für die Welt von morgen. Und Wirtschaft, weil die Wirtschaft in unserer Zeit spielt ja eine zentrale Rolle, nicht wahr? Und Wirtschaft ist ja ein Teil des Problems, denn ein großer Teil der ökologischen Probleme, die wir haben, sind ja mit Produktion und Konsum verbunden. Und wir haben dann seit 2016 angefangen, in Unternehmen zu arbeiten. Alle möglichen Unternehmen, von Energiekonzernen über Modeunternehmen, Schuhfabriken, alles Mögliche. Und eine ganze Reihe von Unternehmen haben da wirklich großen Fortschritt gemacht. Und es gibt drei Elemente, die wir anschauen. Das eine ist die Vision, die Mission, die Werte, die ein Unternehmen hat. Ob diese Werte zusammen, also wie soll man sagen, so sind, dass sie tatsächlich einen positiven Beitrag geben können. Also als ein Beispiel: Wir haben mit einem der größten Energiekonzernen in Thailand gearbeitet. Begrim heißt es, auch industrielle Produktion. Und wir haben mit denen an ihren Vision, Mission gearbeitet. Und jetzt die Vision von Begrim heißt so: Doing business with compassion for the development of civilization in harmony with nature. Also Geschäft machen mit Mitgefühl, Compassion, mit Mitgefühl, für das Wohlbefinden der Zivilisation, der Gesellschaft, in Harmonie mit der Natur. Also sie sind die drei Komponenten vom Glück, ja. Compassion ist also Mitgefühl, was Innerliches, für die Gesellschaft, in Harmonie mit der Natur. Und aus dieser Vision haben sich eine ganze Reihe von Werte und dann von eigentlichen Tätigkeiten entwickelt. Begrim ist heute der größte erneuerbare Energieproduzent von ganz Asien. Ja. Also es ist nicht nur
Es ist nicht nur Marketing, genau. Bla bla, sag jetzt genau. Mal, nicht nur ein nett, wenn Nachhaltigkeit schreiben wir uns ja jetzt alle so gern auf die Fahnen und alle sind nachhaltig und clean und das sagt man ja so schnell mal und das ist auch schnell mal wohin geschrieben.
Genau, sondern es ist umgesetzt worden. Mhm. Denn das ist die Frage, wie werden die Werte in Verhalten umgesetzt? Das ist ein ganz wichtiges Element. Also das ist das eine. Mehr die Purpose, was macht man überhaupt? Das zweite ist, wir verwenden diese neuen Gebieten des Bruttonationalglück, um Erhebungen zu machen, damit ein Das ist wie wenn man dem Unternehmen einen Spiegel vorhält. So sehen wir aus. Und wir haben alle Blindspots, ja, Sachen, die wir nicht wahrnehmen. Und das hilft uns, ein Gesamtbild zu haben. Wobei natürlich, Profit ist wichtig. Denn wenn ein Unternehmen keinen Profit macht, geht er bankrott, ja, und kann keinen Beitrag mehr leisten. Aber es ist nur ein von neun.
Mhm. Ja. Das heißt, über Mitarbeiterbefragungen oder?
Genau, Mitarbeiterbefragungen, mhm. Genau. Ja, 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 ja. Und das wird dann regelmäßig gemacht, jedes zweite Jahr meistens, ja, um dann zu sehen. Und das hilft, die kollektive Aufmerksamkeit auf bestimmte Gebiete zu lenken. Denn was wir messen, ist wichtig, denn was wir messen, hilft uns, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Wenn wir immer nur Profit messen, sind alle unsere Entscheidungen von Profit, kommen mit diesem Profitgedanken. Wenn wir andere Elemente messen, dann werden noch andere ermessen, wie Elemente also wichtig wie Nachhaltigkeit, Wohlbefinden der Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir bilden aus, was wir nennen Glücksbotschafterinnen, Botschafter. Zum Beispiel in diesem Unternehmen und auch andere bilden wir etwa 30, 40 Leute pro Jahr aus, über mehrere Jahre, 3 Modulen, 3 Tage etwa. Und das ist Achtsamkeit und emotionelle Intelligenz, so dass diese Glückskompetenzen auch im Innern gepflegt werden. Denn im Sinne vom Bruttonationalglück geht es darum, ein Gleichgewicht zu haben zwischen strukturellen Maßnahmen, die das unterstützen, aber auch die innere Kompetenz. Denn nicht wahr, wenn nur das Äußere sich ändert, aber im Innern wir uns nicht ändern, das hält nicht an. Wenn man nur das Innere verändert, ohne die Struktur zu ändern, man verzweifelt, weil man hat diesen Impuls, aber die Strukturen, die tun uns nicht unterstützen. Und das sind also die 3 Grundelemente, die wir in einem Unternehmen umsetzen, also die Mission, Vision, Werte und Verhalten. G&H Ambassadors, das ist dann die ganze Betriebskultur, Managementkultur, wir haben auch Leadership-Kurse und so weiter. Und dann eben dieses Messinstrument, das den Unternehmen hilft, richtige Entscheidungen zu treffen.
Es werden viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, die das vielleicht hören, sagen, ist mir klar. Wie viele aus Ihrer Erfahrung kommen von diesem ist mir klar Moment ins Tun, wo man natürlich auch Geld investieren muss in so etwas, zu sagen, das ist es mir auch wert, da zu investieren und da Geld, wirkliches Geld in die Hand zu nehmen, weil vielleicht ist es ja auch nur nice to have.
Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo die Herausforderungen so stark sind, ökologische, wirtschaftliche, politische, wir haben wieder Konflikte und so weiter, wo es eben nicht nur icing of the cake, also wie heißt das auf Deutsch? Genau. So,
ja, die Kirsche auf
dem Kuchen. Sondern das ist der Kuchen. Das ist der Kuchen. Und gerade auch zum Beispiel mit den ganzen Herausforderungen, die mit KI kommen, ja, so AI, KI, künstliche Intelligenz, wo die Arbeitswelt in wenigen Jahren sehr anders aussehen wird als heute und wo viele Leute davor Angst haben, aber in meinen Augen ist es auch eine wirkliche Chance, eine Gelegenheit, dass wir uns sagen, okay, vieles, was heute von Menschen gemacht wird, wird in Zukunft von intelligenten Maschinen gemacht. Ja. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber genauso wie die Maschinen, industrielle Maschinen im 19. Jahrhundert eine Herausforderung war für die Handwerker. Aber letzten Endes hat das auch sehr viel Fortschritt gebracht, dass wir Industrialisierung hatten. Ich glaube, in der gleichen Weise ist KI eine Chance, wenn wir das richtig ergreifen. Und die Frage wird sein, was ist das Urmenschliche, was Maschinen nicht übernehmen werden können? Und gerade diese Elemente wie emotionelle Intelligenz, wie Glücksfähigkeiten, wie die Qualität der menschlichen Beziehungen, wie Innovation, wie Kreativität, das werden die Maschinen nicht übernehmen. Und wir müssen jetzt die jungen Leute und auch die Mitarbeiterschaft stärker auf diese Elemente fokussieren, als nur Prozeduren und Excel-Sheets und so weiter. Ja, die Maschinen viel schneller, viel besser, viel als wir machen werden. So dass ich glaube, diese Umorientierung von nur Profit, Profit, Profit auf ein neuer Begriff von Erfolg. Erfolg neu denken. Und wenn die Mitarbeiterschaft glücklich ist, dann sind auch die Kunden viel glücklicher. Das ist ja klar, nicht? Also wenn Sie einen unzufriedenen Mitarbeiter haben, der mit Ihnen, mit dem Klienten umgeht, das bringt nicht viel. Ja, wenn man das Gefühl hat, wir können als Unternehmen etwas Positives in die Welt beitragen, das wird dazu helfen, erst einmal, dass wir viel leichter junge Talente rekrutieren können, weil die jetzige Generation, Z-Gen, sie suchen nach Sinn, nicht nur nach Gehalt. Gehalt natürlich auch, aber auch Sinn, nicht wahr? Zweitens, wir wissen, die wechseln schnell gern. Um Leute behalten zu können, müssen wir ihnen ein Arbeitsangebot geben, was wirklich erfüllend ist und nicht nur einen Paycheck gibt, also ein Gehalt gibt. Also leichter, um Leute zu rekrutieren, Leute länger behalten, viel mehr Kreativität und Innovation, weil man dann Räume schafft, die das ermöglichen. Und das hat auch eine sehr positive Wirkung auf die Marke, auf die Branding, ja, dass man wird dann bekannt als ein Unternehmen, was ein gutes Unternehmen ist, was Sinnvolles macht und so weiter. So dass ich glaube, das ist eine Win-Win-Sache, ja. Und wenn man denkt, die Investition, die es verlangt, ist nicht so sehr, also ja, natürlich, man muss ein bisschen Geld hinlegen, aber es ist vor allem der Wille, die Zeit, die Energie, dahin, das ist die große Herausforderung. Wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ich muss mein Geschäft nachgehen, dann wird's nicht gehen. Ja. Und das ist eine größere Herausforderung als das bisschen Geld, was es kostet.
Weil Sie gesagt haben vorher, das Mindset ist auch entscheidend, dass man es eben auch in die Menschen hineinbekommt. Ja. Da wäre es doch schön, wenn man das möglichst bald macht im Leben eines Menschen, sprich in der Schule, in der Bildung. Unser Schulsystem in Österreich, aber ich glaube, da kann man für ganz Europa reden, ist jetzt nicht unbedingt auf ein Mindset ausgelegt hier, ja, Richtung Glück, Richtung Nachhaltigkeit, Sinnstiftung. Was braucht es, dass wir das auch in frühem Alter schon den Menschen mitgeben können?
Ich glaube, diese Glückskompetenzen unter Anführungszeichen wie Achtsamkeit, emotionale Intelligenz und so weiter gehören in die Schule vom Kindergarten bis in die Universität. Und zwar auch da ist die Herausforderung von KI eine Riesenherausforderung für das Bildungswesen. Denn im Bildungswesen, also wenn Sie sich junge Kinder anschauen, die haben eine unglaubliche Neugier, ein Wissensdurst, die wollen die Welt verstehen. Und dann kommen sie in die Schule und nach ein paar Jahren ist es vorbei.
Erledigt. Still sitzen, lernen.
Genau. Und Prüfungen.
Genau.
Ja? Das heißt, man lernt nicht, um die Welt zu verstehen, man lernt, um Prüfungen zu bestehen. Und das ist völlig anders. Und man lernt das so zu machen, dass man nicht schummeln darf. Das heißt, man darf seinem Freund nicht helfen, wenn er es nicht weiß, sondern im Gegenteil.
Ja? Man wird bestraft, ja.
Man wird bestraft, wenn man seinem Freund hilft, ja. Und so. Das muss sich ändern. Denn, nicht wahr, das, was man in Prüfungen abfragt, das wird jeder mit seinem Telefon in 2 Minuten erledigen können. Sondern man muss jetzt wirklich auf diese urmenschliche, also natürlich, man wird immer noch lernen und schreiben und also akademische Fähigkeiten muss man natürlich sich aneignen, aber nicht nur. Und diese ganzen Elemente der eben diese, was wir Glückskompetenzen, also soziales Lernen, emotionales Lernen, Achtsamkeit, das wird eine so zentrale Rolle spielen. Und Sie haben recht, zurzeit ist es nicht verbreitet, nirgends. Aber es gibt eine sehr gute Nachricht. Wir haben seit Anfang des Jahres mit dem OECD gearbeitet. OECD hat diese PISA-Studie. PISA ist Program for International Student Assessment. Also das ist der Vergleich der Bildungssysteme weltweit. Bis jetzt war dieser Vergleich auf 3 Fächer. Mathematik, Wissenschaft, Lesen. Schluss. Ja. Aber alle Länder sind sehr, sehr interessiert an PISA-Studien.
Oh ja. Und wir prügeln uns auch sehr, wenn wir nicht gut abschneiden. Ja.
Genau. Jeder Bildungsminister zittert, wenn die Resultate rauskommen auf der ganzen Welt.
Oh, wieder einen Platz. Man sagt ja auch, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Genau. Macht nicht glücklich, die PISA-Studie.
Ja. Aber im Frühjahr haben wir ein Gespräch gehabt mit dem Leiter von der PISA-Studie, das ist ein Deutscher, Andreas Schleicher, der uns gesagt hat, wollt ihr uns nicht helfen, in der PISA-Studie das Wohlbefinden der Kinder mit einzubringen? Und das mit den neuen Gebieten vom Bruttonationalglück.
Das insbesondere jetzt nach Corona wahrscheinlich noch eine größere Dimension bekommen hat.
Genau. Mhm. Denn mit dem Corona ist offensichtlich geworden, dass sehr viele junge Leute wirklich leiden und auch das mentale Wohlbefinden gar nicht so gut ist. Und wir haben also ein Projekt gemacht, PISA hat das angenommen, dann musste ich das letzten Oktober, so vor ein paar Wochen, vor der PISA Governing Board vorbringen. Das sind die Vertreter von 30 Ländern, die das leiten. Und meistens werden die Sachen dann abgestimmt. Und als ich das vorgebracht habe, wir kamen gar nicht zum Abstimmung. Es war ein Konsens da. Super. Alle haben gesagt, das machen wir. Und das wird jetzt im Dezember, der Launch, also der Beginn, wird im Dezember sein. Das wird in Indonesien sein, in Jakarta, weil der Bildungsminister aus Indonesien, der ein ehemaliger Tech-Entrepreneur war, ein sehr aktiver, relativ junger Mann, hat gesagt, wir werden da die Pioniere sein und wir werden, der Launch wird in Jakarta sein am 18. Dezember. Und von da an wird es ein PISA Happy Life Index geben, das sich oft in erster Linie auf das Wohlbefinden der Kinder und Jugendliche konzentriert. Und dadurch, dass das jetzt gemessen wird, wird es ein sehr starkes Grund sein für die Länder, eben auch diese andere Kompetenzen zu erwerben. Denn wenn sie merken, das Wohlbefinden unserer Kinder ist schlecht, dann muss man ja was machen.
Muss man was tun. Jetzt haben wir schon ganz viele Sachen abgerundet. Was macht denn eigentlich Sie persönlich glücklich oder was tun Sie denn persönlich, um glücklich zu sein?
Ja, also ich bin in Einklang mit dem, was ich sage über diese drei Dimensionen. Für die innere Dimension, ich habe eine sehr regelmäßige Achtsamkeitspraxis, Meditationspraxis, das ich seit vielen Jahren täglich mache und von dem ich gemerkt habe, dass es mir wirklich hilft, gerade wenn ich Probleme habe im Leben, weil ich natürlich wie jeder Mensch auch Probleme habe im Leben. Ich hatte neulich schwere Gesundheitsprobleme und ich habe gemerkt, wie eben diese innere Festigkeit, innere Stille, innere Ruhe, die ich mit den Jahren aufgebaut habe, mir wirklich erlaubt, mit großer Gelassenheit auch schwere Probleme zu bewältigen. Sonst schaue ich, dass ich auch mir immer wieder Zeit nehme, obwohl ich ein ziemlich volles Agenda habe, dass ich wirklich Zeiten der Beschaulichkeit, um mir wirklich zu fragen, okay, wie soll es weitergehen? Was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist mir jetzt wichtig und so weiter? Das ist ja ein fortwährender Prozess, nicht ein für alle Mal. Also das ist Connection to Self, also mit mir selber. Das zweite ist die Beziehung zu anderen. Ich habe Glück jetzt im Sinn von Luck, aber auch von Happiness, dass ich seit über 50 Jahren verheiratet bin, mit der gleichen Frau, die eine Wienerin ist, und dass wir eine wirklich glückliche Ehe haben. Und das ist wirklich etwas, und wir haben wunderschöne Kinder, Enkelkinder. Ich habe sogar eine Urgroßtochter, das heißt, ich bin ein Urgroßvater. Ich habe eine Urenkelin und sehr viele gute Freunde auf der ganzen Welt. Also die Qualität der menschlichen Beziehung ist mir so wichtig und ich bin mir bewusst, dass es ist etwas, wo man Zeit und Energie investieren muss. Selbst heute, wo ich seit über 50 Jahren mit meiner Frau zusammen bin, würde ich nie denken, okay, jetzt haben wir es geschafft, wir müssen uns nicht mehr drum kümmern.
Jetzt haben wir es erledigt.
Genau. Zum Beispiel.
Es läuft.
Ich bringe jeden Morgen meiner Frau Kaffee ins Bett. Als erstes, bevor ich meditieren gehe, mache ich einen Cappuccino und bringe sie ins Bett und wir sitzen zusammen eine Viertelstunde und erzählen uns was wir geträumt haben oder was wir am Tag machen werden und so, dass wir eben diese Beziehung wirklich kultivieren und ich nehme auch viel Zeit für meine Kinder und Freunde und so. Das ist Beziehungen, pflegen. Das ist so, wie ein Gärtner Pflanzen immer wieder pflegen muss. Ja, man kann nicht sagen, ich habe es gepflanzt, jetzt muss ich mich nicht mehr drum kümmern, sondern man muss es wässern, man muss es Kompost geben und so. Und bei Beziehungen ist es das Gleiche. Und das Dritte ist die Natur. Und ich habe das Glück, dass ich zwischen Vietnam und die Schweiz lebe. Vietnam haben wir diesen wunderschönen Strände und Ozean. Und in den Bergen haben wir die Alpen. Und ich wandere sehr, sehr gerne in den Bergen. Und ich habe mir vorgenommen, pro Tag mindestens 3,5 Kilometer zu laufen. Also 7000 Schritte sind das auf meiner App. Oder gleich lang zu schwimmen. Also in Vietnam schwimme ich, in den Alpen wandere ich oft sehr viel mehr. Das ist mein Minimum. Und Und ich merke, wie diese Beziehung zur Natur, wie es mich nährt, aber mir auch diesen Mitgefühl mit der Natur gibt. Weil ich so liebe in der Natur sein, will ich auch, dass die Natur erhalten bleibe. Also das sind für mich die drei Sachen, die mich wirklich mein eigenes Glück nähren und weiterbringen.
Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wenn sich jemand von Ihnen persönlich etwas abschauen möchte, was wäre die eine Eigenschaft, auf die Sie ehrlich stolz sind, die man von Ihnen lernen kann?
Ich habe mich, Sie haben vorhin erwähnt, ja, es gibt was 90.000 Studien über Depression und Angst und nur ein paar tausend über Glück, ja. Und ich habe mir wirklich angewöhnt, als Default Mode, also als, sagt man Default Mode auf Englisch?
Basiseinstellung vielleicht.
Ja, als Grundeinstellung, genau. Wenn ich einem Menschen begegne, schaue ich zuerst auf das Positive. Wenn ich einen Menschen begegne, denke, was ist schön, was ist besonders, was ist wertvoll an diesen Menschen? Und nicht zuerst, naja, was passt nicht, oder? Ja. Und wenn man wirklich durch die Welt geht mit dieser Einstellung, von jedem Menschen, den ich begegne, von jedem kann ich was lernen, jeder hat etwas Einzigartiges, was mich bereichern kann, und ich versuche mein Herzen und meinen Geist dafür zu öffnen, das aufzunehmen. Und ich glaube, wenn man das schafft, man beobachtet, dass es das Leben wirklich schöner macht. Und was natürlich dann hinzukommt, ist Dankbarkeit. Man denkt sich, oh, wie schön, dass ich hier heute Morgen begegne. Ja, ist doch ein großes Glück. Wir kannten uns nicht. Hier habe ich einen wunderschönen Menschen kennengelernt. Das ist so. Ich kann dafür dankbar sein.
Das ist eine schöne Eigenschaft, die man sich sicher gern mitnehmen kann. Ich sage vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielleicht haben wir die Welt da draußen gerade mit unserem Podcast auch ein bisschen glücklicher gemacht. Würde uns freuen. Vielen Dank.
Wollen wir hoffen.
Dankeschön.
Danke auch.